Moin Hansa-Fans. Der Hansa-Podcast wird euch präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Ja, herzlich willkommen, moin und hallo allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen zu einer neuen Folge des Hansa-Podcasts und einmal mehr zu einer neuen Spezialfolge sozusagen, denn unser FC Hansa Rostock ist ja nicht nur unsere Profimannschaft, sondern eben auch ganz viele andere Akteure, unser Nachwuchs, unsere Frauen. Und ein Vertreter des Nachwuchs sitzt mir heute gegenüber, Christian Rahn, unser U19-Trainer. Moin Christian.
Moin Sven und danke für die Einladung, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich besonders, dass du heute hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Sprechen heute so ein bisschen natürlich über eure Saison, die ja jetzt schon läuft, aber auch ein paar ja, grundsätzlichere Dinge wie Spielerentwicklung, der Grund, wieso du eigentlich hier arbeitest beim FC Hansa, kann man ja so sagen. Aber auch über dich als Person, über die Spielerkarriere. Und ich freue mich drauf und bin gespannt, was du uns heute so zu erzählen hast. Ja, wir treffen uns dann am Donnerstag, einen Tag vor deiner Rückkehr sozusagen als Spieler ins Ostseestadion. Morgen ist das Benefizspiel Materia and Friends gegen Pauli and Friends. Du bist auch dabei. Kribbelt schon bei dir?
Tatsächlich ja. Lange nicht mehr vor mehr als 20.000 Zuschauern aufgelaufen oder selber gespielt oder an der Seitenlinie gestanden. Dementsprechend freue ich mich auf die Atmosphäre und natürlich darauf, alte Weggefährten wiederzusehen.
Glaube ich, ja. Ist bestimmt ein cooles Erlebnis, endlich mal wieder vor so vielen Menschen aufzulaufen für dich, oder?
Natürlich bin ich bei fast allen Hansa-Heimspielen auch vor Ort, solange es die Zeit zulässt und wir mit der U19 nicht zeitgleich spielen. Versuche ich schon auch die Heimspiele der Profis mitzuverfolgen natürlich und habe jedes Mal Gänsehaut, wenn die Jungs einlaufen.
Wie hast du dich auf das Spiel vorbereitet oder hast du dich überhaupt auf das Spiel besonders vorbereitet? Bist du zum Beispiel häufiger laufen gegangen? Hast du da vielleicht dich getroffen mit ein paar Menschen, um ein bisschen Fußball zu spielen? Gab es da Vorbereitungen für dich?
Nicht so wirklich. Ich versuche generell ein bis zwei, vielleicht auch dreimal die Woche regelmäßig Sport zu treiben. War letzte Woche laufen und habe dann nachmittags bei den Jungs ein bisschen im Rondo um 6-2 mitgespielt. Ja, danach habe ich aber Muskelkater gehabt und musste 4 Tage erstmal ein bisschen chillen.
Das sind schon mal keine so guten Vorzeichen für morgen, aber ich bin gespannt, was du da auf den Platz bringst. Kennen sie jetzt schon ein bisschen und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dich mal wieder spielen zu sehen. Ich bin gespannt. Viel wichtiger oder zumindest aus sportlicher Sicht gesehen, das wichtigere Spiel ist dann aber am Sonntag, wenn unsere 19 dann gegen den Halschen FC spielt. Wie waren die Vorbereitungen auf das Spiel? Sind die Jungs gut drauf?
Ja, nach dem Sieg am vergangenen Wochenende in Jena, wo wir verdient 6-3 gewonnen haben, wildes Ergebnis, wildes Spiel, aber am Ende dann hochverdient, ist die kommende Woche natürlich immer ein Tick leichter. Müssen noch den einen oder anderen angeschlagenen Spieler für Sonntag fit bekommen. Gestern hatte ich leider nur 14 Feldspieler im Training aus auch bekannten Gründen mit Robin Falk und Hermann Schwarz. Aber wir sind bereit und wollen nach Möglichkeit zu Hause den ersten Dreier einfahren.
Ja, Saisonstart war ja an sich ganz ordentlich, sowohl von den Ergebnissen als auch von den Leistungen her. Auftaktspiel konnten wir gewinnen gegen Rot-Weiß Erfurt mit 2-0. Dann gab es ein 1-4 gegen RB Leipzig und dann eben, wie du gerade gesagt hast, das 6-3 vergangene Woche. Kann man von einem zufriedenstellenden Saisonstart sprechen, oder?
Ja, man darf ja immer nicht vergessen, dass wenn die Saisonvorbereitung startet, wir mit 2 Jahrgängen zusammen wiederfinden müssen. Das braucht immer seine Zeit. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Jahr auf jeden Fall ein Tick schneller gegangen ist als in den vergangenen Jahren bei der U19. Klar helfen auch Testspielergebnisse, Testspielsiege, um dann auch schnell zu einer Einheit zu finden. Und wenn man natürlich die Ligaspiele nimmt, klar gegen RB, denke ich, kann man schon mal verlieren, auch wenn wir da zu viele einfache individuelle Fehler gemacht haben. Aber vielleicht kommt es ja noch auf das DFB-Pokalspiel gleich. Dementsprechend glaube ich schon, dass wir mit dem Auftakt sehr zufrieden sein können.
Ja, hast du schon gut vorgegriffen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das war ja ein absolutes Highlight-Spiel. Sowohl was die Kulisse angeht, als auch dann später der Ausgang, so die Bayern bezwungen haben im Elfmeterschießen. Erzähl mal, wie war das, die Emotionen am Spiel? Ich habe ja danach ein kurzes Interview mit dir geführt. Da war das natürlich noch sehr frisch alles. Mit so ein bisschen Abstand und ein bisschen Rückblick. Wie schätzt du dieses Spiel aus heutiger Sicht ein?
Ja, ich habe mich natürlich auch mit Bayern München im Vorfeld beschäftigt und ich hatte irgendwie die ganze Woche über schon ein richtig gutes Gefühl, dass wir nicht nur gewinnen können gegen Bayern, sondern auch gewinnen werden. Also ich war mir ziemlich sicher, dass es natürlich so ein Drama wird mit gelb-roter Karte in der Verlängerung für uns und 20 Minuten Unterzahl ins Elfmeterschießen retten und dann Till Schreck, der dann zwei Bälle hält und wir unsere Elfmeter überwiegend auch souverän reingemacht haben. Ja, war extrem, ja, auch emotional, muss ich sagen, auch nach dem Spiel. So, ich habe ja versucht, auch so das Elfmeterschießen ein bisschen für mich zu genießen, aber ja, mit dem Siegtreffer von Felix Sproges, ja, da brachen irgendwie alle Dämme, so kamen auch so ein paar Glücksgefühle auch hoch, ein paar Tränen schossen mir in die Augen und ja, das zeigt einfach, wie ich vielleicht auch mit dem Herzen hier dabei bin.
Ja, absolut. Also ich habe das Spiel ja auch live vor Ort gesehen und du hast Felix gerade angesprochen, der den entscheidenden Elfmeter dann verwandelt hat und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber er ist zum Punkt gelaufen und man hat gewusst, dass er dieses Tor jetzt schießen wird. Er hat keinerlei Zweifel in seinen Augen zugelassen. Man hat genau gewusst, er wird das Ding jetzt versenken. Ne? Und das hat er dann auch bockstark gemacht.
Ja, also es war auch nach den 120 Minuten, wie wir dann im Kreis zusammengekommen sind und ich die Elfmeterschützen benennen wollte oder die Jungs gefragt habe, wer denn schießen möchte. Tatsächlich von den 10, die noch übrig geblieben sind, wollten 8 schießen. Also das zeigt ja auch, dass die Jungs irgendwie Bock hatten, das Ding auch für uns zu entscheiden. Und also ich glaube, am Ende hätte Till Schreck sogar noch den Entscheidenden machen können.
Dann wäre wirklich das absolute Drama vollendet gewesen. War ja so auch schon sehr viel dabei auf jeden Fall in dem Spiel. Was bringen solche Spiele dann, gerade auch mit dieser Kulisse und dem Ganzen drumherum, was bringen solche Spiele dann in der Entwicklung von den Spielern? Das ist ja schon auch etwas, was dann bei denen hängen bleibt und wovon sie dann später dann vielleicht mal profitieren können, oder?
Ja, man spielt halt nicht so häufig gegen Bayern München oder auch gegen andere Top-NLZs aus dem Westen oder Süden. Da haben wir ja so ein bisschen das Pech in Anführungsstrichen, dass wir häufig im Norden oder Nordosten unterwegs sind und dann gar nicht gegen die Top-NLZs, also Hertha und RB und Wolfsburg sind auch Top-NLZs, aber Schalke, Dortmund, Gladbach, Bayern beispielsweise, gegen die spielt man ja relativ selten. Dementsprechend haben wir uns natürlich riesig über die Auslosung Bayern München auch gefreut und dann hat der Verein alle Hebel in die Gänge gesetzt, um daraus auch ein Erlebnis zu machen. Nicht nur für uns Spieler, sondern für alle beteiligten Fans, Sponsoren. War, glaube ich, ein rundum gelungenes Erlebnis.
Gestern war die Auslosung für die zweite Runde. Wir haben Eintracht Braunschweig gezogen, ein Auswärtsspieler leider diesmal. Wie schätzt du dieses Los ein? Ist es der gewünschte Gegner oder ist es, hättest du vielleicht lieber ein anderes Los gewünscht?
Man hat keinen Einfluss drauf. Wir mussten relativ lange warten. Wir waren, glaube ich, die vorletzte Paarung, die gezogen wurden. Ich glaube, mit Eintracht Braunschweig, eine Mannschaft, die wir natürlich aus den letzten Jahren aus der Liga auch kennen, haben damit gute Erfahrungen gemacht. Und also klar, auswärts immer ein Tick schwieriger als vielleicht die Heimspiele. Aber ich glaube, dass wir nicht chancenlos sind.
Ja, wir gehen da auf jeden Fall in das Spiel, um dann auch in die dritte Runde einzuziehen. Also.
Das ist der Plan.
Sehr gut, so kenne ich dich. Wir haben gerade das ganze Thema Entwicklung schon so ein bisschen angekratzt, als es um das Pokalspiel gegen Bayern ging. Du hast das ja selber als Spieler auch schon mitgemacht, den Weg zum Profi dann. Was würdest du denn sagen aus heutiger Sicht? Worauf kam es damals für dich an, als junger Spieler, dass man später den Weg zum Profi gehen kann und worauf kommt es vielleicht heute an? Gibt es da Unterschiede? Gibt es Gemeinsamkeiten? Weiß nicht.
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, auf jeden Fall. Talent gehört natürlich auch dazu und vor allen Dingen ganz viel Eigenmotivation, das glaube ich schon. Wie gesagt, damals gab es noch keine Nachwuchsleistungszentren, wie ich Profi geworden bin. Ich bin ja auch beim relativ kleinen Verein noch groß geworden, innerhalb Hamburgs auch gewechselt, dort Profi geworden und dann meine Karriere so fortgesetzt. Ich bin mit 2x Training die Woche groß geworden und Profi geworden. Ich glaube, das ist heute undenkbar. Ich glaube, da muss man schon viel verzichten. Aber trotzdem glaube ich, dass wer hart an sich arbeitet, wer Bock hat, wer den Weg auch mit mir vielleicht gehen will, der hat gute Chancen, dann auch im bezahlten Fußball zu landen.
Zweimal Training die Woche ist das natürlich heutzutage schon sehr, sehr wenig. Glaube ich, gibt es in keinem NLZ so in dieser Form. Ist vielleicht der größte Unterschied, kann ich mir zumindest vorstellen, dass der Verzicht vielleicht heutzutage noch ein bisschen extremer ist, als es damals ist. Würdest du das auch so sagen? Oder?
Ja gut, wenn ich nur 2x die Woche Training hatte, hatte ich 3 Nachmittage frei. Dann habe ich natürlich auch mit meinen Jungs auf dem Bolzplatz gekickt, ganz, ganz klar, aber hatte vielleicht auch ein paar Möglichkeiten, auch mich um andere Dinge zu kümmern, neben der Schule. heutzutage ist ja undenkbar. Also wir versuchen es jetzt in der U19 mit einem freien Tag in der Woche, dass die Jungs da auch mal durchatmen können. Dann haben die teilweise dreimal die Woche Frühtraining über die Kooperationsschule. Also haben sie bis zu 7 oder teilweise 8 Trainingseinheiten die Woche plus das Spiel. Das ist natürlich schon eine Hausnummer und ja, wie du sagst, ganz, ganz viel Verzicht.
Wärst du lieber in der heutigen Zeit so ein junger, aufstrebender Spieler in der A-Jugend oder B-Jugend gewesen oder hat das schon aus deiner Sicht schon so gepasst, dass du damals in dieser Zeit groß geworden bist?
Ja, es hat sich natürlich extrem viel verändert. Also neben den fußballerischen Qualitäten, die man natürlich heutzutage auch braucht, ist das Thema Athletik, Kraft, Physis allgemein extrem wichtig geworden. Also ich glaube, in der heutigen Zeit wäre ich kein Profi mehr geworden.
Okay, jetzt bist du ja zum Glück Trainer und zum Glück hier bei uns beim FC Hansa. Wie helfen dir diese Erfahrungen, die du selber damals in dieser Zeit gemacht hast, jetzt heute damit unsere Jungs zu entwickeln?
Ich weiß gar nicht, ob das die Zeit damals so viel wert war jetzt für mich. Natürlich hatte man dann auch irgendwie eine Karriere, aber die ging ja halt auch irgendwann zu Ende. Ich habe im Anschluss ja auch 7 Jahre beim HSV im Nachwuchs in unterschiedlichen Positionen gearbeitet, bevor ich dann vor etwas mehr als 3 Jahren auch hier zum FC Hansa zurückgekehrt bin. Da konnte ich beim HSV schon sehr, sehr viele Erfahrungen auch sammeln, mit sehr vielen jungen Spielern auch zusammengearbeitet, die auf ihrem Weg auch begleitet und mit einigen stehe ich halt heute auch noch immer in Kontakt, dass die mir auch immer mal schreiben, auch gerade jetzt nach dem Bayern-Spiel, dass die mir auch mal geschrieben haben und sich auch dann für mich freuen, auch wenn natürlich ein Spieler-Trainer-Verhältnis immer ein anderes auch ist.
Ist das so als Nachwuchstrainer, als U19-Trainer, steht man da schon häufig im im Austausch mit anderen Trainern, die in der gleichen Altersgruppe dann trainieren? Schon wahrscheinlich, oder?
Ja, vor allen Dingen an den Spieltagen natürlich, dass man sich im Vorfeld des Spiels mit den Trainern austauscht, vielleicht im Nachgang, je nachdem wie das Spiel ausgegangen ist, dann auch nochmal. Jetzt letzte Woche war ich 2 Tage in Frankfurt auf der Trainertagung der U19-Trainer, wo man natürlich dann auch irgendwie alle mal wieder sieht. Natürlich kennt man nicht alle und hat nicht Bezug zu jedem, aber wenn ich einen Alex Meyer gesehen habe, der bei der U19 von Eintracht Frankfurt jetzt arbeitet, mit dem ich selber damals auch groß geworden bin, sag ich jetzt mal, ja, da freut man sich natürlich und ja, ist dann immer ein wertvoller Austausch für alle Beteiligten.
Glaube ich, ja. Was für ein Trainertypen würdest du dich denn beschreiben? Schwere Frage, ne?
Ja, sollen grundsätzlich natürlich andere machen. Ich glaube, dass ich einen extrem hohen Anspruch habe an alles, was ich mache. Geht nicht nur um die Spieler, geht halt auch um mein Trainer- oder Funktionsteam. Wo ich einfach denke, dass wir da schon auf einem guten Weg sind. Ich natürlich auch weiß, dass wir noch Schritte gehen müssen. Die sind aber vielleicht aktuell noch ein bisschen kleiner, als ich es mir wünsche. Aber trotzdem glaube ich schon, dass ich ein fairer Trainer bin, der jedem Spieler über die Saison auch seine Chance gibt. Und für mich ist neben der Spielleistung die Trainingsleistung auch ganz wichtig, damit die Jungs auch immer abgeholt werden. Kommunikation nicht immer ganz so einfach. Auch im U19-Bereich gibt es natürlich enttäuschte Spieler, wenn sie nicht spielen oder nicht im Kader sind und wirklich... Ja, nicht die Jungs bei Laune zu halten, aber immer auch in Gespräche zu gehen, weil die Jungs natürlich auch wissen wollen, woran können sie arbeiten, dass sie beim nächsten Mal vielleicht auf dem Platz stehen. Das sind so Themen, die auch in der U19 wichtig sind, wo man natürlich auch die Erfahrung aus der eigenen Karriere mit einbringen kann.
Was denkst du, wie groß oder wie wichtig ist die Rolle eines Trainers dann bei einem Spieler auf dem Weg zum Profi? Also wie viel muss wirklich vom Spieler selber kommen und wie sehr kann ein Trainer ihn auf diesem Weg begleiten?
Ja, du sagst es, wir sind eigentlich nur die Begleiter. Also natürlich habe ich die Erfahrung selber als Profi gemacht und versuche die natürlich auch bestmöglich auch in meine Trainingsarbeit einfließen zu lassen. Aber nochmal, da spielen ganz viele andere Faktoren auch eine Rolle. Ob es auch das Thema Schule ist, was ich extrem wichtig finde, dass die Jungs eine vernünftige Schulausbildung machen, dass sie vielleicht sich dann auch dazu entscheiden, vielleicht eine Ausbildung zu starten, weil nicht jeder von den U19-Jungs wird Profi und verdient halt mit Fußball am Ende sein Geld. Ja. Und da müssen die Jungs halt auch drauf achten und da versuche ich sie halt auch bestmöglich zu begleiten.
Ja, du hast ja durchaus Erfahrung und einiges vorzuweisen, wenn man auf deine Spielerkarriere jetzt mal schaut. Gleichzeitig aber auch, würde ich sagen, ist es jetzt nicht die typische Fußballerkarriere, wie man sie sich vielleicht vorstellt, wie man sie sich vielleicht ausmalt. Ja, hast schon gesagt, du hast in Hamburg eine ziemlich erfolgreiche Zeit gehabt, beim HSV gespielt, bist in dieser Zeit auch Nationalspieler geworden. Trotzdem war es bei dir ja damals so ein bisschen die Besonderheit, dass du ja beim HSV dann gar nicht mehr unbedingt immer so gesetzt warst, trotzdem aber da im Dunstkreis der Nationalmannschaft stand. Das war ja an sich eine ziemlich skurrile Situation, oder? Wie würdest du das heutzutage einschätzen?
Ja, ich bin 2002 zum HSV gewechselt, hatte vorher super Gespräche mit Frank Pagelsdorf, der zur damaligen Zeit, als ich den Vertrag unterzeichnet habe, HSV-Trainer war. Mhm. Und wie ich im Sommer 2002 gewechselt war, war er kein Trainer mehr. War Kurt Jara Trainer und das war natürlich eine besondere Situation, dass man sich frühzeitig für einen neuen Club entscheidet, was ja auch nicht ungewöhnlich ist, aber dass dann auf einmal ein anderer Trainer da ist, der vielleicht einen nicht so gepusht hat am Anfang. Mhm. So wie du richtig sagst, bin ich am Anfang nicht so zum Zug gekommen. Unser ehemaliger Trainer von hier, Bernd Hollerbach, hat da auch eine Rolle gespielt, weil wir eigentlich auf der gleichen Position ja auch gespielt haben, zusammengespielt haben. Im Laufe der Saison hieß es dann nicht mehr Christian Rahn oder Bernd Hollerbach, sondern ja, ihr spielt beide zusammen. Holler ein bisschen defensiver, ich ein bisschen offensiver. Das ist uns, glaube ich, beiden ganz gut getan.
Du hast es auf insgesamt 5 A-National Länderspiele geschafft. Wie war das für dich, das allererste Mal den Bundesadler auf der Brust zu tragen in einem A-Länderspiel dann? Das ist schon ein super Erlebnis gewesen wahrscheinlich.
Ja, auch da braucht man natürlich ein bisschen Glück, um da reinzurutschen. Ich habe vorher bei der U21-Nationalmannschaft als linker Verteidiger schon 13 Spiele auch machen dürfen. Dann war 2002 die Situation, dass die Leverkusener Spieler Champions-League-Finale hatten und der DFB oder die A-Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf das WM-Turnier noch ein paar U21-Nationalspieler nachnominiert haben, um den Trainingskader aufzufüllen. Und da hatte ich halt die Ehre, von den 3 Länderspielen vor der WM 2 auch bestreiten zu dürfen und war natürlich ein extrem besonderes Erlebnis, auch wenn der Gegner Kuwait in Freiburg damals jetzt nicht die große Marke war, aber trotzdem von Beginn an aufzulaufen, 90 Minuten zu spielen, die Hymne zu hören und das hat einen schon stolz gemacht.
Mhm. Bist du rückblickend etwas enttäuscht, dass es nicht mehr geworden sind oder überwiegt da eindeutig der Stolz auf diese Spiele?
Ja, tatsächlich zwiegespalten, weil ich ja auch dann im weiteren Verlauf meiner Karriere 2004 die EM ja auch verletzungsbedingt absagen musste. Das Turnier war, glaube ich, jetzt kein Highlight in der deutschen Nationalmannschaftsgeschichte,
kann man so sagen, ja.
Aber trotzdem einfach bei einem großen Turnier mal dabei gewesen zu sein, das hätte mir schon sehr, sehr viel gegeben und bedeutet. Ich bin zur Vorbereitung nach Freiburg damals auch gereist und Dr. Müller-Wohlfahrt hatte mich dann direkt auch begutachtet und meinte, boah, das wird richtig schwer, dass du mitfahren kannst. Und dann bin ich noch eine Woche da geblieben, habe irgendwie alles versucht, auf den Platz zurückzukehren, aber es war am Ende unmöglich, leider.
Was macht man als Spieler in dieser Zeit, wenn so ein kleiner Traum zerplatzt auf jeden Fall, da ist man schon erstmal am Boden zerstört, oder wie war das bei dir damals?
Verletzungen gehören leider mit dazu. Ja, und dass man sich irgendwie 3, 4, 5 Spieltage vor Ende der Bundesliga-Saison verletzt, ist irgendwie immer scheiße. Also nochmal, Verletzungen passen eigentlich eher am Anfang einer Saison rein, weil am Ende einer Saison geht es halt um was. Und in meinem Fall ging es halt um die Teilnahme an der EM, die mir leider verwehrt geblieben ist.
Ja, stell ich mir wirklich sehr, sehr, sehr hart vor. Ne? Also. Denkst du, dass es vielleicht danach dann, also wenn du diese EM gespielt hättest, dass es dann noch einige Länderspiele mehr geworden wären? Wahrscheinlich schon, oder?
Schwierig einzuschätzen, weil nach der EM ja auch das Trainerduo Völler und Skibbe dann auch nicht mehr weitermachen durften. Mhm. Jürgen Klinsmann kam mit seinen ganzen Gurus aus Amerika und auch in der Saison 2004, 2005 habe ich dann nicht so regelmäßig gespielt, dass dann Herr Klinsmann dann auf mich auch zurückgreifen wollte.
In deiner Vereinskarriere bist du dann zum FC Köln gewechselt. Wie würdest du die Zeit beschreiben? Ich glaube, jetzt vom Außen betrachtet würde man jetzt vielleicht sagen, das war jetzt nicht dein erfolgreichste so als Sportler. Wie würdest du das sagen?
Ja, im Sommer 2005 wäre mein Vertrag beim HSV ausgelaufen. Ich habe mir natürlich dann rechtzeitig Gedanken darüber gemacht, wie es auch weitergehen könnte. Habe dann im Herbst 2004 relativ wenig auch beim HSV gespielt und da kam dann zum Winter die Anfrage vom FC. Ob ich nicht mir vorstellen könnte, jetzt im Winter schon in der Zweitligasaison auch damit zu helfen, den Aufstieg zu schaffen, habe ich mir wirklich viele Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt der richtige Schritt ist, von der ersten in die zweite Liga zurück, nachdem man ein halbes Jahr vorher fast bei der Europameisterschaft gelandet wäre. Das erste halbe Jahr war super. Hüb Stevens war damals Trainer. Wir hatten eine Top-Mannschaft. Auch Lukas Podolski war mit dabei und sind auch völlig zu Recht dann aufgestiegen. Dann Trainerwechsel schon zum Sommer, dann Trainerwechsel wieder im Winter in der Erstligasaison, wenig Einsatzzeit in der Rückrunde und ja, dann bin ich ja glücklicherweise 2006 bei Hansa gelandet.
Stimmt. Deine Spielerkarriere, jetzt wo du das gerade so ein bisschen aufgezählt hast, ist mir das gerade so in den Kopf geschossen, die ist ja schon so ein bisschen auch ein Beispiel dafür, wie wichtig es manchmal nicht nur für einen Verein, sondern auch für Spieler dann ist, dass man eine gewisse Konstanz hat, was den Trainer angeht, ne?
100%. Ich sag mal, als Spieler, der regelmäßig auf dem Platz steht, wünscht man sich natürlich, dass der Trainer bleibt. Hm. Als Spieler, der vielleicht eher von der Bank kommt oder vielleicht mal auf der Tribüne sitzt, ja, ist es vielleicht auch mal so, dass man sich jetzt nicht freut, dass es einen Trainerwechsel gibt, aber es gibt auf jeden Fall eine neue Chance für jeden. Und dementsprechend wünscht man sich Kontinuität, muss aber nicht für alle Beteiligten immer der beste Weg sein.
Sehr gut ausgedrückt. Ja, du hast Hansa gerade schon angesprochen, dein Wechsel zu Hansa und dann ist ja für dich dann schon wieder eine erfolgreiche Zeit gefolgt, würde ich sagen, hier bei Hansa. Erinnern wir uns alle sehr, sehr, sehr gern zurück. War das für dich damals, ist jetzt vielleicht sehr, sehr allgemein ausgedrückt und wahrscheinlich auch aus einer sehr subjektiven Sicht von außen, aber deshalb frage ich ja dich, ob du das vielleicht so bestätigen kannst. War das für dich dann damals so wie so eine Art, ja, so eine Wiederbelebung für dich, so dass du dann hier warst und wieder einfach richtig gute Spiele hingelegt hast? Ja,
ich war erstmal froh, dass mir Frank Pagelsdorf damals dann die Chance gegeben hat, nochmal unter ihm Spieler sein zu dürfen, nachdem es ja beim HSV nicht geklappt hat. Wir hatten einen super Draht zueinander. Ich hatte auch in den ersten Tagen schon super Gefühle, auch was die Mannschaft betrifft, weil wir wirklich eine super Struktur auch drin hatten zwischen erfahrenen und jungen Spielern. Und mir war vom ersten Moment dann klar, dass wenn es zustande kommt, dass ich alles dafür geben werde. Und ja, wir, glaube ich, im Laufe der Vorbereitung dann schon auch gesehen haben, dass wir auch für eine Überraschung sorgen können und auch um die Aufstiegsplätze mitspielen zu können. Mhm. Dass es am Ende der Aufstieg geworden ist, natürlich sensationell.
Welche Rolle hat Frank Pagelsdorf damals gespielt, dann, was deinen Wechsel angeht hierher?
Schon eine gewichtige auf jeden Fall. Okay. Also es war, beim HSV habe ich zugesagt, wo er Trainer war, wie ich dann hingekommen bin, war kein Trainer mehr. Und die Wege hatten sich dann immer mal in Hamburg auch gekreuzt, aber so zum Spieler Christian Rahn und Trainer Frank Pagelsdorf ist es nie gekommen. Und deshalb freue ich mich auch morgen wieder auf das Wiedersehen mit ihm.
Glaube ich, ja, stimmt. Da gibt es ja das Wiedersehen. Spielst du ihm gleich in seinem Team?
Ja.
Ja, sehr gut. Besser geht's ja gar nicht.
Besser geht's nicht, ja.
Dann müssen wir nur noch den Ball irgendwie in Strafraumnähe hinlegen und Freistoß irgendwie rausholen und dann läuft Christian Rahn an und ziehen wir das Ding rein.
Ja, ich hoffe nicht mehr so weit weg wie damals gegen Unterhaching oder eine Woche vorher gegen 1860, weil ja, die Kraft ist denn doch nicht mehr so da.
Okay, davon werden wir uns auf jeden Fall morgen überzeugen. Ich glaube, die Fans erwarten auf jeden Fall Großes. Eine frische Situation wäre wirklich mal spannend, wie du das jetzt bewerkstelligen würdest. War das, ich denke, dieses Tor oder dieser Moment, dieser Aufstieg damals, würdest du den auch als einer der glücklichsten Momente deiner Karriere beschreiben?
Ja und nein, weil es natürlich was Besonderes ist, im letzten Spiel das entscheidende Tor zu schießen zum Aufstieg. Ich bin aber auch mit drei weiteren Vereinen aus der zweiten in die erste Liga aufgestiegen. Die Momente waren natürlich auch extrem besonders.
Ja, stimmt, das hast du ja nicht nur einmal miterlebt. Trotzdem glaube ich für jeden Hansa-Fan auf jeden Fall einer der Momente, wo man sich denkt, boah, das einmal nochmal wieder zu erleben, wäre schon eine Nummer.
Ja, war natürlich eine brutal verrückte Saison. Ersten 17 Saisonspiele, 10 Siege, 7 Unentschieden, keine Niederlage. Das 4-4 in Karlsruhe, woran sich, glaube ich, alle erinnern können. Mhm. Dann das vorletzte Saisonspiel bei 1860 München in der Allianz Arena, wo ich dann auch den Freistoß versenke. Und natürlich mit den gelben Glückstrikots hier im letzten Spiel gegen Unterhaching nochmal das entscheidende Tor zu schießen, was am Ende zum Aufstieg geführt hat. Ja, sensationell.
Wolltest du das Ding genauso haben?
Ja.
Klare Antwort, sehr gut. Und mit welcher Überzeugung bist du dann auch zum Ball gelaufen? Hast du den hingelegt und gesagt, jetzt ist der Moment da, jetzt hau ich den rein?
Ja, wir hatten dann in dem Jahr auch mit Safa Jelen und auch George Setkovic oder Paul Beinlich hatten wir ja auch weitere Freistoßschützen, aber dadurch, dass ich den Ball auch eine Woche vorher versenkt habe, gab es gar keine Diskussion, dass ich antreten werde. Und die Position für den Linksfuß war natürlich überragend.
Ja, und die Geschichte hat gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war auf jeden Fall. Du hast ja in deiner Karriere auch teilweise international gespielt, du hast viel Bundesliga gespielt, bist dort bestimmt auch auf viele spannende Persönlichkeiten getroffen und sowohl was Mitspieler angeht, als auch Gegenspieler, ist dir da irgendjemand also ein bisschen besonders in Erinnerung geblieben, wo du denkst, ja doch, das war eine Persönlichkeit?
Ja, die Zeit bei der Nationalmannschaft war natürlich eine besondere. Mhm. Ich war 20, 21 Jahre alt, bin das erste Mal da hingekommen und dann lernst du Größen wie Olli Kahn oder Jens Lehmann kennen, später dann Jens Nowotny, Christian Wörns, Jens Jeremies, Carsten Janka, Michael Ballack, keine Ahnung, Bernd Schneider, also ich kann zig Spieler noch aufzählen, die zu dem Zeitpunkt halt eher schon am Ende ihrer Karriere standen und ich mehr oder weniger fast am Anfang.
Mhm. Was war so der beste Gegenspieler, gegen den du mal gespielt hast? Du hast ja auch eine durchaus interessante Position, wo man dann auf den einen oder anderen Star treffen kann, im direkten Duell dann teilweise auch.
Ja, ich muss sagen, dass mir diese Frage natürlich häufiger gestellt wird und ich dann eigentlich immer die gleiche Antwort habe. Es war damals mit dem HSV, haben wir in Stuttgart gespielt. Und da haben wir Andy Hinkel und glaube ich, Vladislav Lepp hieß er damals, irgendwie Knoten in die Beine gespielt in der ersten Halbzeit. Und ich bin völlig zu Recht auch zur Halbzeit ausgewechselt worden. Also an das Spiel erinnere ich mich an sowohl an positive als auch negative Erinnerungen immer wieder gerne zurück. Auch wenn es vielleicht nicht der glücklichste Moment meiner Karriere
war. Es sind da mal die Grenzen aufgezeigt worden, ja. Aber im Umkehrschluss gab es dann so ein Spiel, auf das du vielleicht besonders stolz bist, wo du gesagt hast, gut, da habe ich gegen den und den gespielt und der hat gegen mich gar kein Land gesehen?
Boah, ist extrem schwer, da jetzt ein Spiel rauszunehmen, was natürlich damals besonders war, auch wenn der Verein hier nicht so gerne gehört wird. Mit dem FC St. Pauli sind wir ja Weltpokalsieger, Besieger geworden.
Das legendäre Spiel, ja.
Genau, Anfang 2002 gegen Bayern München. Es war schon sehr, sehr besonders. Da war Willy Sagnol mein Gegenspieler. Der meinte, ja, ihr habt völlig verdient gewonnen im Nachhinein und ich hätte ein richtig gutes Spiel gemacht. Also war auch ja damals schon ein Weltstar und dementsprechend habe ich mich natürlich über das Lob gefreut.
Nach deiner Spielerkarriere hast du dann logischerweise, sonst würden wir hier nicht sitzen, den Weg als Trainer eingeschlagen. War das für dich während deiner Spielerkarriere schon immer so ein Weg, den du im Sinn hattest und den du auch gehen wolltest oder ist das dann relativ spontan gekommen nach dem Karriereende?
Ja, ich hatte mit 30 Jahren hatte ich eine Knorpelverletzung am Knie und bin damit knapp 6 Monate ausgefallen. In der Zeit macht man sich natürlich schon Gedanken, was auch nach der Karriere sein könnte, weil man nicht weiß, ob man nochmal wieder zu 100% zurückkommt oder nicht. Dementsprechend war es vielleicht noch ein bisschen früh, mit 30 über das Trainerdasein nachzudenken. Da ist mir dann erstmal ein Sportmanagement-Studium in den Sinn gekommen, was ich dann auch begonnen habe. Nicht zum Abschluss gebracht habe, weil mir das einfach alles zu theoretisch war und in der Zeit einfach ich gemerkt habe, dass ich auf dem Platz will und habe dann versucht und bisher ja auch ganz gut die Trainerlaufbahn einzuschlagen.
Wie ist für dich dann dieser Übergang vonstatten gegangen von Spieler zu Trainer? War das für dich leicht, diese Umstellung und dieser Einstieg?
Ja, ich habe bei Greuther Fürth in meiner letzten Saison habe ich relativ wenig gespielt. Mike Büskens war zu dem Zeitpunkt Trainer. Der hat gesagt, Rana, du denkst schon wie ein Trainer. So hast du nicht Bock, die Trainerscheine zu machen. Und dann habe ich während meiner Zeit bei Greuther Fürth dann die B-Lizenz gemacht. Ein Jahr später in Diensten von Jahn Regensburg dann die A-Lizenz gemacht. Und ja, so bin ich eigentlich zum Trainer gekommen. Also mich hat das Trainergeschäft schon immer interessiert und fasziniert. Ist natürlich ganz anders als Spieler, muss man schon ganz deutlich sagen. Als Spieler kommst du eine Stunde vorm Training, trainierst 90 Minuten, machst ein bisschen Wellness und fährst wieder nach Hause. Mhm. Hast vielleicht noch den einen oder anderen Termin zwischendurch, aber ja, Trainer sein ist auch ein Fulltime-Job, muss man schon sagen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also zumindest, ich stell mir vor, wie du abends auf der Couch sitzt, heute Abend zum Beispiel das Länderspiel schaust und dann automatisch natürlich dieses Trainerdenken, das kriegt man ja dann wahrscheinlich nicht raus, auch wenn man mal, sage ich mal in Anführungszeichen, privat mal ein Spiel schaut, oder?
Ja, ich finde es relativ schwierig, als Trainer Spiele im TV zu verfolgen, weil man natürlich immer nur einen bestimmten Bildabschnitt auch sieht. Deswegen bin ich extrem gerne auch in Stadien unterwegs und gucke mir dann auch Spiele dann an, weil man einfach einen viel, viel besseren Eindruck auch bekommt. Wenn ich Nationalmannschaft gucke, bin ich Fan, ganz, ganz klar.
Okay, freut mich auch zu hören, sehr gut. Kannst du dann auch mal dieses Trainer-Dings dann wirklich ausknipsen? Ist es dann einfach dich schön auf die Couch legen, vielleicht mal ein Getränk aufmachen und dann einfach mal genießen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist nicht nur bei den Turnieren so, sondern grundsätzlich bei allen Länderspielen, egal wie der Gegner heißt, versuche ich schon auch vor dem Fernseher zu sitzen und mir dann die Spiele auch reinzuziehen.
Hm. wenn du jetzt deine Spielerkarriere rekapitulieren lässt und deine bisherige Trainerkarriere, was ist Christian Rahn lieber, Spieler oder Trainer?
Zum damaligen Zeitpunkt natürlich Spieler, weil man, habe ich ja eben schon erwähnt, auch irgendwie ein cooles Leben hatte. Aber jetzt freue ich mich einfach, Trainer zu sein, jetzt in unserem oder in meinem Bereich Spieler halt auf dem Weg zum Profi zu begleiten, was wir ja auch die letzten Jahre ganz ordentlich geschafft haben, dass wir Spieler auch immer ins Profitraining integrieren konnten, teilweise dann jetzt schon fest im Profikader auch fest installiert sind. Das ist natürlich ja das, wofür man den Trainerjob am Ende auch macht.
Ja, das macht wahrscheinlich dann am meisten Spaß, wenn man dann, du bist ja auch jemand, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, du bist sehr, sehr häufig beim Profitraining auch am Start, schaust dir das Ganze mal an, besonders wenn einer von deinen Jungs dort mittrainiert, guckst, wie die Jungs dich machen. Das freut einen dann natürlich logischerweise besonders, wenn man dann da sitzt und weiß, dass man diesen Spieler auch ein bisschen, zumindest einen Teil davon, dorthin begleitet hat sozusagen.
Genau, das ist fast der einzige Grund, warum ich auch bei den Trainingseinheiten der Profis dabei bin. Gerade wenn Jungs aus dem Nachwuchs dabei sind, versuche ich die mir natürlich anzuschauen, versuche im Anschluss den Jungs auch ein Feedback zu geben, auch mit dem Wissen, dass sie eins von Daniel oder Rabe auch bekommen, aber trotzdem ist es mir auch wichtig, die Jungs halt auch da auf ihrem Weg weiter zu begleiten. Es kann ja auch mal sein, dass sie dann wieder runterkommen. Ja. Also, oder zum größten Teil kommen sie dann wieder runter. Aber dass man dann einfach die wieder abholt und denen halt dann schon sagt, so was in meinen Augen denn gut oder vielleicht nicht so gut lief und ja, woran sie vielleicht weiter arbeiten müssen.
Gibt ja bestimmt den Spielern dann ja auch so eine gewisse Rückendeckung einfach, glaube ich, wenn sie sehen, okay, auch wenn ich hier oben bin, mein 19. Trainer, der schaut sich das trotzdem an und ja, dem ist es wichtig sozusagen, was ich hier abliefere.
Ja, mir ist das sehr wichtig, aber am Ende müssen die Spieler entscheiden, ob sie es auch für wichtig erachten.
Logisch, ja. Dann sind wir eigentlich schon wieder ein bisschen am Anfang von dem Gespräch heute. Ja, ja, so ein bisschen interessiert mich auch so der Privatmensch Christian Rahn natürlich. Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, wenn du Länderspiele schaust, wenn du Deutschland schaust, dann bist du Fan. Was würdest du sagen, wie viel Privatmensch steckt in dem Trainer Christian Rahn? Auch wenn es vielleicht eine bisschen philosophischere Frage ist.
Ja, wirklich philosophisch und extrem schwierig zu beantworten. Ja, man muss dazu sagen, meine Frau und meine Tochter haben mich meine ganze Karriere, also aktive Karriere auch über begleitet, sind überall mit hingekommen, wo ich gespielt habe. Das haben wir jetzt praktisch vor 3 Jahren so ein bisschen beendet. Also was nicht heißt, dass wir nicht mehr verheiratet sind und dass meine Tochter nicht mehr meine Tochter ist, sondern dass wir uns bewusst dafür entschieden haben, dass der Lebensmittelpunkt meiner Frau und Tochter in Hamburg bleibt vorerst und ich alleine hierher komme. Ich finde und glaube, auch im Namen meiner Frau zu sprechen, dass wir es wirklich sehr, sehr gut hinbekommen aktuell und der Weg nach Hamburg natürlich auch nicht so weit ist. Ja. Das heißt nicht, dass ich jeden freien Tag nutze, um nach Hamburg zu fahren, weil auch gewisse Dinge im Büro, in der Spielvorbereitung auch natürlich wichtig sind und dazugehören. Aber ich spüre den absoluten Rückhalt auch meiner Frau und meiner Tochter, auch jetzt seit den 3 Jahren. Ich glaube, sie haben kein Heimspiel verpasst, sind auch auswärts sehr, sehr häufig mit dabei und ja, das gibt mir schon auf jeden Fall ein gutes Gefühl.
Hilft dir das einfach so ein bisschen auch abschalten zu können und das vielleicht ein bisschen zu trennen, dieses Geschäft hier, Fußball, der Beruf und dann halt eben das ganze private, familiäre nebendran?
Ja, meine Frau hat mich ja so kennengelernt und meine Tochter dementsprechend auch und ja, sie wissen, was mir der Fußball bedeutet. Ich weiß aber auch, dass ich mich immer auf sie verlassen kann und deswegen passt das überragend.
Ja, das ist wichtig. Was machst du denn mal, wenn du nicht auf dem Fußballplatz stehst? Was sind denn so Sachen, die du gerne machst, hobbymäßig, Freizeit?
Gar nichts Besonderes. Also ich freue mich auch mal, Nachmittag auf der Couch zu sitzen, ein paar YouTube-Videos zu schauen oder mal eine Serie irgendwie, die häufig natürlich mit Fußball zu tun hat. Also ganz loslassen kann einen der Fußball natürlich auch nicht. Ja, ich bin sonst gerne auch mal im Fitnessstudio unterwegs, mache gerne mal Wellness. Also ich glaube, wenn es die Zeit erlaubt, natürlich irgendwie Zeit mit der Familie zu verbringen, ist natürlich, sollte schon dann auch an erster Stelle stehen, auch wenn das durch die Entfernung nicht jeden Tag möglich ist, aber durch FaceTime oder normale Telefonanrufe kriegt man das ganz gut abgedeckt.
War das damals während deiner Spielerkarriere auch schon so, also ähnliche Beschäftigungen dann neben dem Fußball, oder gab es da irgendwas, was eklatant anders ist, als es heute ist?
Nee, also neben dem Fußball war die Familie immer an erster Stelle und deswegen bin ich auch froh und dankbar, dass ich meine Tochter auch auf ihrem Weg irgendwie begleiten konnte. Ich meine, sie ist auch mittlerweile 22, also ist jetzt auch kein Kleinkind mehr und geht zur Schule. Ich hatte viel Zeit für sie und habe die, glaube ich, auch sinnvoll genutzt.
Und was ist deine Lieblingsserie jetzt, wo du es schon angesprochen hast? Interessiert mich das natürlich. Gibt es da eine, die du besonders gerne geschaut hast, oder was schaust du denn aktuell zum Beispiel?
Ja, ich habe gestern die Always Hamburg Serie geschaut vom HSV in der ZDF-Mediathek. Davor habe ich die erste Staffel von Ted Lasso gesehen, eine Apple-TV-Serie, wo es auch um einen Trainer geht, der eigentlich ein Football-Trainer war und der dann irgendwie nach England geht und irgendwie Fußballtrainer wird. Also ganz sehr skurril, aber sehr witzig gemacht. Und deswegen, das waren jetzt so die letzten beiden Sachen, die mir spontan einfallen.
Serienempfehlungen von Christian Rahn auf jeden Fall. Habe ich auch schon gesehen, beides wirklich sehr, sehr zu empfehlen, ja. Kann ich zustimmen. Fand ich auch ehrlich gesagt auch gerade sehr, sehr lustig, dass du das so gesagt hast, weil es bei mir teilweise so ein bisschen ähnlich ist. Man schaltet dann ab, schaut sich dann eine Serie an, aber dann ist es halt dann doch irgendwie wieder irgendwas, was mit Fußball zu tun hat. Geht mir auch ganz oft so, höre ich dann auch ganz oft von meinen Freunden oder Familie. So, jetzt bist du mal zu Hause, jetzt guckst du hier wieder Fußball an. Aber ja, lustig, dass es bei dir auch so ist, auf jeden Fall.
Ja, wie gesagt, es lässt einen einfach nicht los.
Ja, aber genau deshalb arbeiten wir halt beim FC Hansa Rostock, weil es eben auch einfach Leidenschaft ist und nicht nur Beruf, ne? Ja, ich bin eigentlich schon, würde sagen, fast am Ende unseres Gesprächs. Was mich vielleicht noch interessieren würde, ist, du hast ja jetzt gewisse Schritte gemacht, auch als Trainer, hast in Hamburg hauptsächlich trainiert. Wie kam es dann dazu, dass du dann hier nach Rostock gekommen bist, und wieso bist du hier so hängen geblieben gefühlt? Also du bist ja jetzt mittlerweile schon, kann man sagen, so ein bisschen verwurzelt hier in Rostock, oder?
Ja, wie kam es dazu? Uwe Ehlers war ja vor 3 Jahren noch Co-Trainer bei den Profis und U19-Trainer und der sollte sich für eine der beiden Positionen entscheiden, hat sich dann für die Co-Trainerrolle bei den Profis entschieden, so dass Hansa in Person von Paul Beinlich und Martin Piekenhagen Ersatz auf der U19-Position gesucht hat. Ich war, glaube ich, im März mal hier, um mir ein U17-Spiel von Hansa gegen HSV anzugucken, und habe mich dadurch, dass ich mit beiden auch zusammengespielt habe, im Vorfeld mit den beiden getroffen. Genau, das Gespräch haben wir dann, glaube ich, Anfang Mai ein bisschen intensiviert, und ja, dann habe ich, glaube ich, Mitte, Ende Mai irgendwie den Zuschlag auch als U19-Trainer bekommen.
Und du fühlst dich schon auch wohl hier in Rostock, ne? Also meine ich, dir anzumerken, würde ich sagen.
Zu 100%. Ja. Also ich glaube, dass es natürlich mir jetzt zugute gekommen ist, dass ich hier auch eine Spielerkarriere hatte, dass ich natürlich das Umfeld und die Stadt auch schon gekannt habe, sodass mir der Einstieg auch leichter gefallen ist.
Okay. Abschluss unseres Gespräches: Wenn du einen Wunsch hättest, was diese Saison angeht zum Beispiel, oder was deine Spieler, deine jetzigen Spiele angeht, welcher Wunsch wäre das?
Der Wunsch, dass meine Spieler hoffentlich schon gemerkt haben und weiterhin merken, dass wir gegen jeden Gegner eine Chance haben.
Sehr gut. Das höre ich super gerne, weil ich glaube, wenn wir so weitermachen wie im Saisonstart, dann ist vielleicht was drin dieses Jahr in der DFB-Nachwuchsliga. Ja, ich drücke auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass das alles klappt. Drück fest die Daumen erstmal für morgen, dass du dir keinen Muskelfaserriss oder was auch immer zuziehst, dass du am Sonntag gesund an der Seitenlinie stehen kannst und da dann die 3 Punkte einfahren kannst gegen Halle.
Das werde ich hinbekommen.
Sehr gut. Christian, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du da warst, und ja, alles Gute für die weitere Saison.
Vielen Dank.
Und dann sage ich natürlich zum Abschluss auch Dankeschön an alle Menschen, die uns heute wieder zugehört haben beim Hansa-Podcast. Schaltet gerne bei der nächsten Folge wieder ein. Ich bin Sven. Vielen Dank euch. Tschüss.
Hey Hansa-Fans, der Hansa-Podcast wurde euch präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.